Gewalt gegen kommunale Beschäftigte ist Realität.
Ob im Amt, im Bus oder auf der Straße. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bietet Hilfe unter mensch.dgb.de oder direkt bei der Hilfe-Hotline 0800 116 0060.
Und jetzt sie wieder, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands, noch ungewöhnlicher als sonst, weil heute mit mir alleine, ja, die Kollegin Rebecca Piron liegt ohne Stimme da nieder. Ich wünsche dir gute Besserung, lieber Rebecca. Also werde ich über das Thema heute mal alleine durch müssen. Wenn die Krise kommt, wie gut sind Deutschlands Kommunen im Katastrophenschutz wirklich aufgestellt? Ja, Flut, Blackout, Cyberangriff. Die Frage ist ja nicht ob, sondern wann es kommt. Und dann, ja, schaut alles auf genau Ihre Kommune. Aber sind die Bürgermeister wirklich vorbereitet? Und was muss jetzt eigentlich konkret passieren? Antworten gibt es heute natürlich wieder klar, praxisnah, ohne Ausreden. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, die ohne Ausreden reden wird. Nämlich Frau Professor Dr. Michelle Knott von der TU Darmstadt. Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Sie forschen seit Jahren zu Katastrophenschutz, staatlicher Handlungsfähigkeit und sind Leiterin des Zentrums Digitale Resilienz. Also kurz um genau die Schnittstelle, an der sich entscheidet, ob ein System in der Krise ja funktioniert oder eben kollabiert. Frau Knott, wenn Sie heute mal so eine typische Kleinstadt sich anschauen, wie gut ist die im Ernstfall eigentlich vorbereitet?
Ja, ehrliche Antwort, geht so. Ne? Also mittelmäßig würde ich sagen. Es gibt allerdings große Unterschiede. Also es gibt auch gute, die gut vorbereitet sind, und es gibt welche, die sind weniger vorbereitet. Man muss auch ein bisschen sagen, auf was ganz genau. Also was sie alle gut können, sind diese kurzen, kleineren Ereignisse. Ne? Wir haben so einen kurzen Stromausfall von so ein paar Stunden oder einen klassischen Feuerwehreinsatz in der Krise. Das geht alles wunderbar, sind die Kommunen wirklich bestens aufgestellt. Schwierig wird es, wenn es lang dauert. Also wir haben einen überregionalen Blackout. Da kommen wir dann schon an die Grenzen, weil das ist dann nicht mehr die Routine, die die Feuerwehren und die Krisenmanager haben, sondern das ist dann schon was Außergewöhnliches. Und da fehlt es häufig an der Übung.
Was heißt für Sie Übung? Also ich kenne das jetzt zum Beispiel bei mir aus der eigenen Kommune. Wir haben sogenannte Leuchttürme, die wir jetzt gerade aufbauen. Da sind über 80 Mitarbeiter der Verwaltung, also zwei Drittel, alle unsere Mitarbeiter irgendwie in einem Stab mit drin. Aber Übung ist natürlich da, ich sag mal, so ein bisschen wie Trockenschwimmen. Ne? Also Gott sei Dank hatten wir den Ernstfall eben noch nicht. Wie geht denn das mit dem Üben?
Ja, ganz genau. Also man hat meistens den Plan, ja, und der hängt auch meistens ausgedrückt irgendwo, aber man muss es wirklich mal durchexerzieren. Also man muss irgendwie sich ein Szenario ausdenken und dann muss man die Verwaltung zusammenholen und sagen, okay, pass auf, das und das passiert jetzt als Szenario, was macht ihr? Wie geht ihr jetzt vor? Und dann muss man gucken, wie arbeiten die A in der Verwaltung zusammen, also interne Übung, B, wie arbeiten die mit anderen Kräften, also mit den berühmten BOS, das heißt die Feuerwehr, die DLR und so weiter, also die alle, die Deutsches Rotes Kreuz und so weiter, alle, die Blaulicht haben, mit vielleicht aber auch Wirtschaftsakteuren und vor allem, wie arbeiten sie mit der Bevölkerung zusammen. Und da ist Üben wichtig, Üben, Üben, Üben. Aber auch, und das passiert dann meistens zu selten, wenn wir geübt haben, auch mal gucken, was ist denn schiefgegangen? Ja, also was hat nun so überhaupt nicht funktioniert und was lernen wir daraus? Und das muss irgendwie gesichert werden und das muss dann wieder geübt werden mit der vielleicht neuen Idee, wie man Dinge besser machen könnte. Das ist das A und O. Also Resilienz von so einer Gemeinde entsteht nicht in der Krise, sondern wenn es geht vor der Krise.
Das, ich wollte sagen, damit es in der Krise dann tatsächlich funktioniert. Genau. Aber wie weit sind denn die Kommunen? Also ich hatte bei uns den Eindruck, als wir vor einem knappen Jahr, so auch unter dem ganzen Aspekt Ukraine-Krieg und was dann alles kam, nicht zuletzt hier bei uns in der Nähe, dann in Berlin, dieser ja 3-Tage-Blackout, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen müssen, was da so ganz genau passiert ist, dass wir sogar vergleichsweise recht weit sind. Gerade wenn ich mir viele kleine Kommunen ansehe, was ist denn so Ihr Überblick? Wird das noch als zu sehr von den Kommunen als Thema für irgendwann mal betrachtet oder ist die Botschaft, Achtung Leute, das kann morgen passieren, wirklich überall angekommen?
Also ich glaube, mittlerweile ist es schon eher angekommen. Vorsicht, das kann uns auch passieren. Gerade, Sie haben es ja gesagt, der Berliner Blackout im Dezember letzten Jahres, 2025, war dann doch nochmal auch so nochmal ein Wachrüttler. Ne? Das könnte mich auch betreffen. Da war oft die Anfrage an uns, wie sieht denn das aus, ne, gerade mit den, ne, sind die Belieder vielleicht schlecht aufgestellt mit den Kabeln und so, ne, und da muss man sagen, nee, es kann genauso gut hier auch passieren. Ihr müsst da schon mit rechnen. Und ich glaube, da findet gerade ein ganz, ganz schnelles Umdenken statt. Ja, und die kleineren sind nicht unbedingt schlechter. Also ich bin hier auch in einer relativ kleinen Gemeinde ansässig. Die haben relativ gute, nicht nur Pläne, sondern auch Routinen, weil die kennen sich natürlich auch alle sehr gut. Das ist jetzt nicht so ein größeres Areal, was die dann auch abdecken müssen. Und die können gerade relativ schnell mit ihren Ressourcen eben den Strom wieder punktuell herstellen, extra Masten aufstellen für die Kommunikation oder ähnliches.
Um jetzt mal gleich bei dem Beispiel zu bleiben, um das mal so ein bisschen einzuordnen, dieser Fall Berlin, ja. Da ging das über mehrere Tage. Gut, das kann passieren, das sagen Sie selber, es kann von heute auf morgen passieren. Was man dann aber zumindest medial mitbekommen hat, wirkte auf mich als völlig unkoordiniert. Also da ging es los, man hatte irgendwie erstmal gar keinen Zugang, um die Menschen in Notunterkünfte zu bringen. Dann war die 90-Jährige in der Notunterkunft, andere haben es ins Hotel geschafft. Also es wirkte total planlos. War das wirklich so planlos? Oder hat es am Ende, ich sag mal, eine Diskussion über Tennis spielende Bürgermeister das Ganze so sehr überlagert und es war doch relativ gut organisiert?
Ja, beides vielleicht ein bisschen. Also es war jetzt nicht planlos, das würde ich überhaupt nicht sagen. Die waren relativ schnell eigentlich mit ihren Unterkünften dann doch so weit. Was schwierig war, und ich glaube, das ist auch was, wo wir drauf gucken müssen, ist die Information der Bevölkerung, wenn es nämlich so schlimm kommt wie in Berlin, dass eben nicht nur der Strom eben so eine Stunde mal ausfällt, sondern lange und damit die Kaskade kommt. Ne? Also Strom fällt aus, Masten sind unten relativ schnell, unsere Masten für das Handy, fürs Internet, also für unsere ganze Kommunikation, sind leider zu schlecht abgesichert. Die sollten eigentlich so 1-2 Stunden gepuffert sein, was uns jetzt da auch nicht viel gebracht hätte, aber auch das klappt meistens nicht. Und in Berlin war nochmal die Zusatzerschwerung quasi, dass es nicht nur die normale Kommunikation getroffen hat, sondern auch noch den BOS-Funk, also auch Polizei etc. zum Teil am Anfang eben ohne Möglichkeit der Kommunikation war. Das macht es nicht einfach und genau dafür bräuchten wir eigentlich, und das machen wir ja auch, digitale Instrumente, um relativ schnell, wenn so nach 1-2 Stunden die Kommunikation weg ist, Instrumente zu haben, wo wir schnell und präzise informieren können. Nämlich genau das, was Sie ja sagten, ne? Die Leuchttürme sind, glaube ich, da. Das ist nicht mehr das Problem, aber man weiß nicht, wo sie sind. Also wir haben auch Umfragen gemacht, wissen Sie, wo die Leuchttürme sind? Und die meisten Leute wissen das nicht. Ne? Und wenn das jetzt die Krise da ist, dann können sie eben nicht mehr reingucken ins Internet, wo die sind. Zweifelsfall haben sie es nicht ausgedruckt. Wenn sie dann da Medien haben, die das erledigen, wenn ich vielleicht gleich mal ein Beispiel bringen dürfte aus unserer Gerne. Forschung. Mhm. Wir haben was erfunden, in Anführungsstriche, nämlich, Sie kennen alle die Litfaßsäule. Mhm. Und die Litfaßsäule sind ein gutes Stadtmöbel. Jeder kennt's, jeder guckt hin, was ist da neu plakatiert. Und die haben oben so einen Ring, wo sie eben abgeschlossen sind, haben so einen Deckel drauf. Und unsere Erfindung jetzt gemeinsam mit einer der Firmen, die herstellen und betreiben, war, wir schneiden den Deckel ab. Diese Litfaßsäule ist nämlich hohl. Und wir machen da ein Kapitel drauf, das ein relativ kleines, damit es nicht so viel Strom verbraucht, Display hat, wo das die Feuerwehr direkt ansteuern kann mit ihrem LoRa-Funk, der auch funktioniert in den meisten Fällen, und direkt drauflegen kann, Vorsicht, das ist ein Stromausfall, das kann lange dauern, da und da ist der nächste Leuchtturm oder die Wärmeinsel ist dort und dort. Und diese Litfaßsäulen, da die hohl sind, haben die Methanol-Brennstoffzelle drin, unten Solar auf dem Dach, das heißt, die halten mindestens 72 Stunden und dann können diese Tanks fürs Methanol relativ schnell ausgetauscht werden. Das wäre so eine Maßnahme, an der wir gearbeitet haben, die wir im Probebetrieb in Darmstadt haben, mit einer Säule im Moment, die wir gerade auch nochmal weiterentwickeln, wo eine Stadt und quasi der Krisenmanager, die Feuerwehr, relativ schnell mit drauf zugreifen kann, direkt da, wo die Leute wohnen. Man könnte jetzt auch die Säulen einzeln bespielen und sagen, das ist ein Stadtviertel, da wird sehr viel Englisch gesprochen, das ist vielleicht international, Frankfurt, ne? Oder hier wird sehr viel Türkisch gesprochen und könnte das auch noch in unterschiedlichen Sprachen machen. Mhm. Das Das würde helfen und dann hätten wir nicht die Situation wie in Berlin, dass die eine Bürgermeisterin vor die Kameras tritt und sagt, ja, wir haben ein Problem, die Leute zu informieren. Wir denken jetzt drüber nach, Samstagabend 18 Uhr oder 19 Uhr Flyer zu drucken. Ja, da dachte ich auch, ja, hättet ihr unsere Säule, bräuchtet ihr das jetzt nicht. Das ist so ein typisches Beispiel. Kommunikation ist das A und O mit der Bevölkerung.
Ja, und ein ganz wichtiger Hinweis, weil ganz viele Litfaßsäulen, übrigens nach dem Berliner Drucker Ernst Litfaß, kleines Flugscheißer, genau. Ist am Rande, genau. Das Ganze gemacht, benannt, wird ja mittlerweile ersetzt durch so digitale Displays und ähnliche Geschichten. Die funktionieren natürlich beim Stromausfall dann auch wieder nicht, ist mir gerade mal so gekommen.
Also auch haben, genau. Und die haben keinen Raum, wo man so eine Brennstoffzelle unterbringen könnte. Das muss ja auch hoch sein, es muss sicher sein. Und das ist so ein, diese Litfaßsäulen haben so einen Ring, so einen Betonring, wo das dann da reinkommt. Also das ist sicher. Da kann auch nichts passieren. Das ist natürlich schade, wenn die abgebaut werden, aber wir haben immer noch so um die 65.000 in ganz Deutschland.
Das ist in der Tat ziemlich viel. Bei 11.000 Kommunen kann man es hochrechnen. Also müsste es eigentlich so in ziemlich jeder Kommune eine geben. Bei mir tatsächlich fällt mir selbst in meinem kleinen Ort hier mit 6.000 Einwohnern eine zumindest ein, definitiv.
Meistens fällt einem eine ein. Mhm. Und in den Großstädten, also Frankfurt hat 500. In den Großstädten ist es so, dass man so ungefähr, also so richtig in der Innenstadt jetzt nicht in den Außenringen, da sind die ja dann eher seltener, aber richtig in der Innenstadt, wo wirklich auch viele Leute wohnen, hat man die so in einem Abstand von 300-400 Meter.
Okay, das reicht dann natürlich tatsächlich
das
aus.
Das ist natürlich super, genau. Also wir haben noch andere Instrumente, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne noch was berichten. Aber das ist so eine Maßnahme, wo man sagt, Information ist einfach wichtig. Bevölkerung also, will wissen, was passiert ist.
Über diese Instrumente sprechen wir definitiv auf jeden Fall. Was mir gerade noch im Zusammenhang mit Berlin eingefallen ist, ist dieses ganze Kompetenzgerangel. Ich erinnere mich, dass dann die Bezirksbürgermeisterin irgendwie wohl erst nicht den Katastrophenfall auslösen wollte, der ja Voraussetzung ist, um bestimmte Hilfen dann auch in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das fällt Kommunen noch mal schwerer, weil da ist der Bund erstmal für den Bevölkerungsschutz zuständig. Die Länder beim Katastrophenschutz, die Kommunen dann ja Erstreaktion, ähnliche Dinge, die Landkreise stecken auch noch dazwischen. Klingt irgendwie alles sauber getrennt. Ist es das oder macht das auch Probleme, hakt es da auch?
Ja, also Bund ist für Zivilschutz, Bevölkerungsschutz.
Zivilschutz, ja, schon.
Oben drüber, genau. Ne? Die Länder für den Katastrophenschutz und die Kommunen müssen irgendwie alles machen und es umsetzen. Das ist, also kompetenzmäßig ist das, formal ist das eigentlich klar. Schwierig sind zwei Dinge. Das erste ist so die Schnittstelle immer zwischen den ganzen Einheiten. Aber jetzt hier, was Sie jetzt angesprochen haben, ist eine andere Problematik. Die hatten wir auch im Ahrtal ziemlich klar gesehen. Wir haben immer, bevor es losgeht, wie Sie auch sagten, ne, eine politische Entscheidung. Und eine politische Entscheidung muss von, logischerweise, dem politischen Führungspersonal getroffen werden. Und die sind meistens sehr zögerlich. Also die üben auch seltenst mit, ne? Weil dafür werden sie auch nicht honoriert. Ne? Da denken sie schon, ja, das müssen, ne? Die Krisenmanager müssen das, Katastrophenmanagement muss das können, die Verwaltungsstäbe müssen das kennen. Aber ich muss ja nur kurz entscheiden. Aber wenn man keine, sagen wir mal, Routine hat, wenn man kein Gespür hat für Stabsarbeit, für Lagen und so weiter, ist es natürlich auch schwierig zu entscheiden. Und dann muss man auch immer gucken, macht man es zu früh, kriegt man einen auf den Deckel, ne? Hat man, jetzt hast du hier das ausgerufen, was das für Kosten verursacht, war überhaupt nicht nötig. Macht man es zu spät, hat man dann auch ein Problem. Das heißt, politisch Verantwortliche einbinden, die politische Führung, das ist ganz wichtig. Und dasselbe Problem hatten wir ja auch im Ahrtal, ja. Also auch ein Gespür dafür zu entwickeln, dass man vielleicht, wenn man auch nicht direkt gebraucht wird, aber vielleicht doch vor Ort bleibt, ja, und Präsenz zeigt. Man ist ja auch ein bisschen Schnittstelle für die Leute und das Gesicht soll gesehen werden etc.
Ja, jetzt unabhängig von der politischen Lage, gerade weil Sie das Ahrtal gerade ansprachen, da hatte ich so ein bisschen das Problem, oder auch von dem, was Sie heraus sagen, kommt mir das jetzt so vor. Stimmt es, dass das Problem vielleicht gar nicht in erster Linie der fehlendes Material, sondern eben genau diese Koordination war? Oder was anders, was lernen wir aus diesem Ahrtal für Kommunen? Was müssen Sie anders machen, als da es gelaufen ist mit allen schrecklichen Folgen?
Ja, also das Wenigste war Material. Also hier und da ein Hubschrauber wäre besser gewesen, aber ich glaube, das ist auch behoben mittlerweile. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, wie Sie sagen, die Koordination. Also politische Ebene hatten wir schon, aber es gibt ja noch andere Koordinationsschnittstellen quasi. Mhm. Ja, also wenn der Verwaltungsstab eben mit dem Krisenstab kommunizieren muss und der Krisenstab mit den Einsatzkräften kommunizieren muss. Dann ganz wichtig, Spontanhelfer. Ne? Auch die brauchen eine Schnittstelle, ja, zum Krisenstab, und die muss auch ständig da sein. Also genau immer da, wo es darum geht, wie man miteinander spricht, da kommt es zu Problematiken in großen Lagen, also in großen Krisen, ja, wie beim Ahrtal, die dann auch noch, das ist ja ganz schlecht, ne, wenn es auch noch länderübergreifend, also bundesländerübergreifend ist, länderübergreifend natürlich auch, ne, wenn sie an Grenzen, an nationalen Außengrenzen das haben, das ist auch noch eine Herausforderung. Aber immer da wird es schwierig. Ja. Mhm. Und diese Koordination muss eben auch geübt werden in diesen großen Lagen. Auch da sind Einsatzkräfte eigentlich nicht für ausgebildet und üben da zu wenig, was dann, da gibt's ganz spezielle Parameter, ne? Da gibt's ganz spezielle Arten, wie man sich verhalten muss. Da wird eben streng von oben durchgeführt und da kann man nicht machen, was man will. Das kann man in der kleinen Lage vor Ort, wenn ein Feuer ist, ne? Da kann man schnell mal eine Entscheidung treffen. Aber das geht dann bei solchen Lagen nicht. Und das muss wirklich in die Köpfe rein. Und es muss eben diese Kommunikation zwischen den einzelnen Einheiten, die muss verbessert werden, weil daran hat es sehr stark gehangen. Und wenn Sie natürlich dann auch noch sowas haben, was jetzt wirklich eine Woche oder länger dauert, dann haben Sie natürlich auch das Problem, dass Sie das Personal nicht haben, das ständig vor Ort ist, sondern da müssen Sie wechseln. Ja, und dann hatten wir immer eine komplette Rotation jeden Tag. Da ist immer ein bisschen verloren gegangen, dann waren wieder neue Leute da, dann hat die Schnittstelle nicht mehr funktioniert. All das ist einfach nicht einfach zu bewältigen, wenn man da keine Erfahrung hat und Routine hat.
Ich stelle mir das schon im Kleinen schwierig vor. Da kommt die Feuerwehr, da ist die Verwaltung, da kommt vielleicht noch das THW. Also jetzt bin ich großer Kreuzfahrtschiff-Fan, da kenne ich das, der Kapitän hat es zu sagen und alle anderen haben genau das zu tun, was der Kapitän sagt. Ist das in so einem Fall eigentlich wirklich auch so klar oder gibt es da nicht 5 Häuptlinge auf einmal?
Nee, da gibt es eine klare Hierarchie. Rückwärtige Führung, was oben gesagt wird, muss unten umgesetzt werden. Ne? Mhm. Also das ist eine ganz klare Hierarchie, die dann aber schwierig wird, eben wenn man Verlust an Kommunikation hat. Ne? Also das war ja beim Ahrtal so, dass man eher am Anfang vor allem Lagebildprobleme hatte und B dann Kommunikationsprobleme, ne? Wo dann Einheiten keine Kommunikation mehr hatten mit der Zentrale für Tage zum Teil und Stunden auf jeden Fall, die dann sich entscheiden mussten, was tun sie jetzt, und dann irgendwas getan haben, weil sie das für richtig empfunden haben, aber das nicht mehr zu dem gepasst hatte, was sich eigentlich die Zentrale quasi gedacht hatte. Und dann ist so ein großer Schadensfall doch schnell dann chaotisch.
Ganz konkret für unsere Zielgruppe, die Bürgermeister, was haben die denn dann für eine Rolle? Die sind es ja sonst gewohnt, sag ich mal, im Fall des Falles in der Krise Führung zu übernehmen, haben sich dann unterzuordnen oder wo liegt deren Rolle?
Ja, die haben natürlich vor allem eine politische Rolle. Ne? Die müssen also Katastrophenfall ausrufen, hatten wir schon, eventuell evakuieren, Prioritäten setzen, aber sie sind eben auch eine Schnittstelle zur Bevölkerung. Ne? Sie müssen beruhigen, sie müssen Orientierung geben, sie müssen auch den, selbst wenn vielleicht was nicht ganz so gut läuft, aber sie müssen den Eindruck vermitteln, wir haben die Lage im Griff, ja, damit eben keine Panik ausbricht. Und sie haben da eine Vorbildrolle und diese Rolle muss eingeübt sein. Und deren müssen sie sich auch bewusst sein, dass sie die haben.
Okay.
Weil da, sonst haben wir eben das Problem, ne, des Tennisspielens.
Ja.
Was nicht gut ankommt. Ne? Es ist vielleicht gar kein Problem gewesen in dem Moment, ne? Aber es wirkt nach außen nicht gut.
Ich wollte sagen, ich habe in dem Augenblick Bilder im Kopf gehabt von Helmut Schmidt, von Gerhard Schröder, die im Wasser standen. Gelinde gesagt, geholfen haben die in dem Augenblick auch nur sehr bedingt, aber sie waren halt da. Ich glaube, das ist der Unterschied, oder?
Das ist der Unterschied. Und gerade wenn wir Schmidt ans Hochwasser Hamburg, ne, denken, ich meine, der hat auch gerade gemacht, was er wollte, im Sinne von, der hat sich drüber hinweggesetzt, der hat die Amerikaner angerufen und hat gesagt, hier, ich habe hier eine Katastrophe, ich brauche jetzt eure Hilfe. Ja, ob das in irgendwelchen Statuten gestanden hat oder nicht. Und so hat er sich als Macher dargestellt und das war er auch. Und das ist das, was die Leute brauchen in so einem Moment. Heute ist dieser Mut auch manchmal ist schwierig. Ja, aber dafür haben wir auch gar keinen Anreiz für die politisch Verantwortlichen. Ja, also üben ist unsichtbar, ja, bringt auch keine Stimmen. Dann hat man, was ich schon gesagt hatte, Angst vor Fehlern, deshalb eher Zurückhaltung, keine offene, etablierte Fehlerkultur. Das hätte ja auch schiefgehen können, ja, auch bei Schmidt und so. Mhm. Und dann dieses Rollenverständnis, Katastrophenschutz, das sind die Einsatzkräfte, ne, Krisenstab, aber vielleicht nicht so sehr ich. Und eine fehlende Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung, da muss ich ran, da muss ich hin, da muss ich im entscheidenden Fall da sein und präsent sein und wissen, was ich tun muss.
Ja, wobei ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem inzwischen der Politik, die so eine Fehlervermeidungsoptimierung, würde ich das mal nennen, bemüht, um ja nicht irgendwo in ein Fettnäpfchen zu treten.
Aber ganz ehrlich, das ist nicht nur ein Problem der Politik, oder? Sagen wir mal ehrlich,
das ist ja so
ein allgemeines Problem der Gesellschaft im Moment. Ich war gestern bei unserer Begehung der Rhein-Main-Universitäten und wir hatten ein Problem mit dem Strom. Und dann sage ich, können Sie nicht einfach den Strom hier und da hinlegen? Und sagt dann, ja, da ist aber eine Notfalltür. Sag ich, ja, mach mal die zu, ist doch nicht schlimm. Wir sind nur so und so viele Leute im Raum und da vorne ist die Tür, das ist doch kein Problem. Diese Entscheidung möchte ich nicht übernehmen.
Ja, darüber sollten wir einen eigenen Podcast nochmal machen.
Genau.
Weil wir die Zeit ja auch nutzen wollen, weil Sie selber schon vorhin sagten, es gibt da auch viele Instrumente, die Sie auch über die TU Darmstadt und über Ihre Programme, die Sie haben, tatsächlich gehen wollen. Ich fange mal an mit dem Thema Spontanhelfer. Das finde ich immer so spannend, weil man kann ganz viel vorbereiten und trotzdem, wenn die Krise da ist, bin ich ja eigentlich froh, wenn jemand da ist, der mit anpackt. Wie kann ich diese Kräfte, ich sag mal, koordinieren, ohne dass dort ein Wirrwarr entsteht? Lauter Menschen wollen helfen, aber am Ende gut gewollt ist nicht gut gemacht.
Ja, genau. Also Spontanhelfer meint es meistens gut. Kommen natürlich, das weiß man noch, das wird man auch nicht verhindern können, sondern man muss sie, glaube ich, von vornherein einbinden. Also Spontanhelfer dürfen nicht als Störung betrachtet werden, sondern als eine eigenständige Ressource. Also nicht ignorieren oder wegschicken, sondern das können natürlich Bürgermeister jetzt besser schon mal in der Gemeinde früh aktiv ansprechen. Ja, also durchaus vielleicht so ein, was weiß ich, entweder ein Registrierungssystem, das kann natürlich auch schnell veralten, aber immer wieder Angebote machen, die Leute bei Diskussionsveranstaltungen sonst wie ansprechen, wenn eine Krise kommt, was können Sie, was sind da für Möglichkeiten vorhanden in den Einzelnen, wären Sie bereit, da was zu tun und einfach einbinden und sagen, wenn das dazu kommt, kommen Sie doch da und dahin, das ist der Anlaufpunkt und dann gucken wir, wie wir quasi Sie einbinden können.
Das klingt nach Spontanität organisieren im Vorfeld. Kann ich das
ganz
so sagen?
Genau. Das ist genau das. Ja. Mhm. Das ist wichtig, weil wenn man sie laufen lässt, werden sie zum Problem, weil sie im Weg stehen, logischerweise. Ja. Man muss sie einfach gut mitorganisieren, immer eine Schnittstelle zum Krisenstab haben. Und wenn es geht, eben bei den Bürgermeistern jetzt schon vorher, sich Gedanken machen. Mhm. Spontanhelfer können natürlich auch andere Intentionen haben. Das haben wir im Ahrtal gesehen. Ja, sie sind nicht immer konstruktiv. Es gibt natürlich auch Akteure, die bewusst Desinformation streuen, Lagebilder verzerren oder falsche Lagebilder liefern. Dann ist das Ziel natürlich Destruktion. Staatliches Handeln soll eben als chaotisch dargestellt werden. Ja, Vertrauen soll untergraben werden, um daraus politisches eigenes Kapital zu schöpfen. Aber das ist doch ein ganz, ganz kleiner Teil. Also deshalb sollte man keine Angst haben, sie einzubinden.
Okay, also das ist nämlich auch eine wichtige Botschaft. Das heißt, ich kann mich wahrscheinlich auch vor solchen spontanen Desinformierern nicht wirklich schützen. Oder kann ich auch da im Vorfeld schon aufpassen, so Mensch, wie begegne ich dem? Oder kann ich sagen, komm, das sind die 5 Leute, Mobilfunknetz funktioniert dann sowieso nicht, kriegt keiner mit, weil keiner kann das Internet lesen.
Ja, ich meine, manchmal kennt man die Leute vor Ort natürlich, manchmal kennt man sie nicht. Wir versuchen gegenzusteuern mit KI-Systemen, die versuchen, solche Desinformationen rauszufiltern. Vermeiden wird sich das nicht ganz lassen. Wird sich auch nicht vermeiden lassen. Das ist so.
Weil ich gerade das Mobilfunknetz, da kam mir eigentlich so der Gedanke, das ist in der Tat das erste Gerät, wo ich natürlich drauf schaue, wenn eine Katastrophe ist, wohlmöglich die Feuerwehrsirenen heulen. Die sind ja meistens heute, diese Smartphones, meins zumindest, wenn ich drauf rumdaddel, nach ein paar Stunden runter, wenn der Strom ausfällt. Wie funktioniert dann eigentlich Kommunikation, Krisenkommunikation? Was braucht Kommune eben auch selber, um ja funktionierende Netze irgendwie handlungsfähig zu halten?
Genau, meistens hält ihr Akku länger als die Masten, also von daher müssen sich keine Sorgen machen.
Unruhigend, aber okay.
Ihr Handy läuft, aber das Netz ist unten, ja, das werden sie relativ schnell feststellen. Die Kommunen haben unterschiedliche Möglichkeiten. Sehr oft ist es so, dass die Feuerwehren versuchen eben quasi die Masten auszustatten mit Notfallstrom, dass die weiterlaufen, oder sie bauen auch Notfallmasten auf, dass zumindest die Verwaltung weiter kommunizieren kann. Wir haben so ein paar eigene Instrumente, die man dann nutzen kann. Also wir haben auch im Pilotversuch in Darmstadt Sensorboxen, die viele Kommunen ja haben, um eben Luftreinheit zu messen etc., Lärm, Hitze, sonstiges, haben wir ausgestattet mit so kleinen Tools, und die können auch von der Feuerwehr angesteuert werden, auch wenn die Netze ansonsten unten sind. Und da können Sie die hängen an den Lampen, und das ist unten ein QR-Code, und den können Sie scannen, und dann kriegen Sie die Notfallinformationen, also quasi ein Ersatz für die Litfaßsäule. Litfaßsäule wäre natürlich auch so ein Ding, haben wir jetzt aber schon besprochen. Und was dann nicht schlecht wäre, wir haben ja, wenn wir unsere Handys kaufen, sind die ausgestattet mit ja schon der Software für dieses Cell-Broadcast. Das ist das, wenn dann beim Warntag einmal irgendwie tierisch laut dieses Handy klingelt oder piept, fiept, wie auch immer. Wenn man einen Schritt weiter gehen würde, gäbe es auch andere Techniken, die man da gleich von Kauf ab damit draufpacken könnte. Und das sind sogenannte DTN-Fähigkeiten. Und DTN bedeutet also, wenn alles kaputt ist, ne, disrupted ist, dann gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit, Netze herzustellen. Also, und das funktioniert so, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie mit zu kurieren. Ne? Das ist, als würde man eine Nachricht schicken, und dann gibt man die einem mit, und der rennt mal los, und dann trifft er jemanden, dem gibt er dann auch wieder die Nachricht, und irgendwie kommt die dann irgendwann da an, wo sie hin soll. Das ist ein WhatsApp mit sehr starker Verzögerung, aber für Notfälle gedacht. Also man könnte, auch ohne dass es ein Netz gibt, auch ohne dass irgendein Satellit mehr funktioniert, könnte man Nachrichten durch die Gegend schicken. Je nachdem, wie oft da einer vorbeikommt, der die gleiche Technik drauf hat. Wobei, wenn eben alle jetzt das, wenn es eine Regulierung gäbe, dass alle Handys so wie bei Cell Broadcast auch das drauf hätten, hätten wir das natürlich auch alle. Und dann ging das, ohne dass wir das merken, schicken unsere Handys dann, bilden ein eigenes Netzwerk im Grunde genommen und schicken Nachrichten hin und her. Das gerade im Katastrophenfilm Ahrtal wäre das sehr gut für die abgeschnittenen Teile gewesen. Man kann diese Nachrichten dann auch, man kann auch einfach Drohnen dann drüber schicken, die könnten diese Nachrichten aufnehmen. Wir können auch mit Drohnen an sich Netze spannen. Auch unsere Kollegen von der Robotik waren im Ahrtal im Einsatz und haben versucht, mit Drohnen eben zumindest teilweise ein Netz quasi bereitzustellen. Hm. Wobei man sagen muss, dass im Ahrtal Herr Musk netterweise ein Starlink hatte für uns, einen Satelliten hatte für uns.
Über den gerade auch dieser Podcast produziert wird, weil so etwas habe ich auch gemacht. Also ich bin schon mal halbwegs gesichert, zumindest ein bisschen. weil wir eben viel über Rheinland-Pfalz sprachen, was dort ja eingerichtet wurde, war dann so ein Landesamt für Katastrophenschutz. Ist das aus Ihrer Sicht der Weg, ich sag mal, noch besser zu werden, oder ist das der nächste Akteur irgendwie im System?
Also ich denke mal, es ist nicht falsch. Ne? Also es ist schon mal überhaupt nicht falsch. Das wurde jetzt auch, es läuft jetzt so ein gutes Jahr. Das Ziel ist mehr Fachkompetenz, mehr Koordination, mehr Unterstützung. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Die haben auch ein Lagezentrum, was eben 24/7 dann läuft. Es ist keine Symbolpolitik, sondern es bringt wirklich was. Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Die Rheinland-Pfälzer hat man eben gerade beim Ahrtal gesehen, waren nicht ganz so gut aufgestellt. Und das behebt einen Großteil dieser Problematik. Ja, nur so ein Landesamt ist eine notwendige Bedingung, glaube ich, oder ob man das Landesamt nimmt, ob man es irgendwo anders aufhängt, aber so eine Behörde, so eine Behördeneinheit ist auf jeden Fall wichtig, aber doch nicht hinreichend, weil wir brauchen eben auch noch das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, ne? Koordination, ein gutes Lagebild. Ausbildung ist natürlich genauso wichtig.
Aber sind es dann diese Landesämter, wo ich zum Beispiel, wenn Sie von Drohnen sprechen, so etwas auch organisieren kann? Weil ich bin mir ziemlich sicher, meine Gemeinde hat jetzt keine 20 Drohnen, die sie irgendwie hier über der Stadt fliegen lassen könnte.
So viele hat sie nicht, aber sie eins, zwei hat sie bestimmt.
Bin ich mir da werde sicher. Ich nachfragen, okay.
Mal gucken Sie mal, manchmal sind das auch ganz kleine, nur dass sie so Hosentaschendrohnen mitnehmen für die Lagererkundung. Da sind wir aber gerade auf einem guten Wege, das auszubauen. Also zum Beispiel die Feuerwehr München hat jetzt einen Pilotversuch, auch gerade fürs Lagebild. Die schicken die Drohnen schon mal vor, gesteuert übrigens aus Berlin, so viel ich weiß. Und die fliegen los und erkunden schon mal die Lage, bis dann die Feuerwehr überhaupt da ist, weiß sie genau, wie es aussieht, wo sie sich platzieren muss, etc. Also da ist viel Bewegung drin. Wir rüsten gerade da extremst auf. Von daher, da tut sich einiges. Aber klar könnten diese Fachämter, Landesämter oder wie auch immer die einzelnen Länder das nennen, diese Behörden, können natürlich auch zumindest planen, wo welche vorhanden sind, die dann zur Unterstützung auch herbeigezogen werden. Das THW hat auch welche etc. Also wenn wir wirklich solche Großschadenslagen haben, dann kommen ja auch Einsatzkräfte eben außerhalb der Kommune und helfen.
Das beruhigt also mich trotzdem. Ich bin morgen Abend beim Förderverein der Feuerwehr. Ich werde mal nachfragen, wie viel Drohnen.
Fragen Sie mal, wie viel die haben, ja.
Wir haben gesagt, wir wollen noch möglichst viel tatsächlich auch über Instrumente, über Best-Practice-Geschichten sprechen. Ich nehme jetzt mal so einen Bürgermeister, 10.000 Einwohnergemeinde meinetwegen, der uns jetzt zuhört. Was würden Sie sagen, wenn der relativ am Anfang noch steht und sagt so, wie packe ich das jetzt an? Er hat jetzt eine Vielzahl von Dingen hier in der letzten halben Stunde bei uns gehört. Was sind die ersten drei Dinge, die er sofort anfassen sollte?
Genau, also erst würde ich ihm sagen, sieh zu, dass der Krisenstab auch arbeitsfähig wirklich ist, also nicht auf dem Papier, sondern dass er geübt hat, dass er das quasi besprochen hat, nicht dass sowas wie Übungs- oder Katastrophendemenz einsetzt. Ne? Man hat geübt, damit ist der Haken dran fertig, sondern besprechen, nochmal versuchen zu verinnerlichen immer wieder, wer entscheidet genau was, wie läuft die Kommunikation im Ernstfall, also Grundsatzfragen geklärt haben. Das ist der erste Schritt, das Erste, was ich ihm sagen würde. Das Zweite eben Kommunikationsfähigkeit sichern. Ne? Also welche Feuerwehr bringt welchen Mast in Stellung oder geht an Masten und macht dann Notstromaggregat hin oder, ne? Sind die Notfalltreffpunkte, die Leuchttürme, ist das alles in Ordnung? Wissen wir genau, was wir machen müssen? Und drittens Bevölkerung einbinden. Ja, also ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gar noch nicht angesprochen haben. Wir müssen weg von der Staat regelt alles. Das ist ja auch so was wir in unserer Zeit hier häufig sehen. Ne? Ich muss nichts machen, für mich wird das geregelt. Ja, und dann eben die Enttäuschung, ach, vielleicht klappt das in so großen Lagen dann doch nicht. Also Gemeinde als Mitakteur, aber eben die Leute auch in der Verantwortung. Das heißt konkret für so einen Bürgermeister, mal gucken, was gibt's denn eigentlich für Nachbarschaftsnetzwerke? Kann ich da ein paar vielleicht noch anstoßen? Ja, kann ich irgendwie die Vereine einbinden in diese Krisenbewältigung? Kann ich mich mal mit denen zusammensetzen? Mal gucken, was da eben, Spontanhelfer hatten wir ja auch schon, aber vielleicht andere Ressourcen auch noch vorhanden sind, die dann genutzt werden können. Also das, was die nordischen Länder so einen Whole-of-Society-Ansatz nennen, bei denen ist das viel besser ausgeprägt. Also unsere großen Vorbilder sind Finnland, Estland etc. Die haben ein anderes Verständnis davon, durch diese ständige Bedrohung auch in den letzten Jahren, in denen wir keine Bedrohung gespürt haben vor 2022, haben die ja weiterhin immer die große Grenze zu Russland gehabt und immer die Angst, da passiert was. Und die haben einen ganz, ganz anderen Umgang mit Krisen.
Und zum Teil ja auch dann kein NATO-Mitglied, aber spannend, diese deutsche Volkskasko-Mentalität in der Tat. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen die Sorge, wenn ich sage, Mensch, ich muss die Bevölkerung einbinden. Das muss ich natürlich machen vorher, also jetzt in hoffentlich noch lange Friedenszeiten. Ist da nicht die Gefahr, oder das könnte ich mir mal so manch einem Bürgermeister vorstellen, der sagt, naja, wenn ich jetzt versuche, die für das Thema zu sensibilisieren, dann schüre ich wohlmöglich Panik. Was würden Sie denen sagen?
Keine Angst vor Kommunikation mit der Bevölkerung, würde ich sagen. Also wir machen das selber ja auch. Ein großer Teil unseres Zentrums, Sie hatten das ja erwähnt, digitale Resilienz heißt auch, wir schauen mal, wie reagiert die Bevölkerung auf solche Informationen. Und wir machen sehr viele innovative Formate, sowas wie Science Bench, Science Tower, Science Pub, wo ich und meine Kollegen, wir gehen hin und sagen, hier, über die Zeitung, wir sind dann und dann in dem Pub oder wir sind in irgendeinem alten Wasserturm oder wir sind eben auf der Bank, wenn Markt ist. Und wenn Sie Fragen haben, zum Thema Bevölkerungsschutz oder sonstiges, kommen Sie doch und sprechen Sie mit uns. Und manche dieser Formate erreichen sehr viele auf einmal, die Bench eher weniger, aber andere eher mehr. Und ich habe es wirklich noch nicht gehabt, dass jemand gesagt hat, boah, jetzt gehe ich mit so viel Angst da raus, sondern die gehen aus diesen Gesprächen raus mit dem Bewusstsein, wow, so viel kann ich eigentlich schon machen. Also ich kann ja da auch was und ach, meine Kommune macht das und das schon. Ja, da müssen wir noch besser werden, aber ich muss keine Angst vor dieser Krise haben. Und ich glaube, das ist das, was wir vermeiden müssen. Und ich glaube, durch viel, viel, viel Kommunikation ist das auch, dass diese Panik, ne, diese Ohnmacht einer Krise gegenüber. Wir haben auch, wenn ich das noch erwähnen darf, Serious Games, also spielerisch versuchen, diese Message rüberzubringen. Wir haben welches für Kinder, das ist ganz pixelartig, kann man übrigens runterladen in allen App-Stores. Das heißt Krisopolis, also die Stadt, die ständig Krise hat. Mhm. Und da muss man eben gut durch die Krise kommen, Punkte sammeln und so weiter. Und dann kriegt man spielerisch mit, also als für die Kinder, was man alles haben muss, was man bevorraten muss, wo man hingeht, wenn was passiert etc. Und wir haben das Ganze aber auch für Erwachsene. Das ist noch nicht online, das launchen wir erst in ein paar Monaten. Aber immer quasi mit dem Hintergrund, wir wollen die Bevölkerung befähigen, sich selbst zu helfen und keine Angst zu haben, keine Panik vor dieser Krise, die uns sicher irgendwann treffen wird.
Das muss man wahrscheinlich sagen. So, jetzt machen Sie gleich, wenn Sie beim Werbeblock sind, wenn Sie solche Formate in den Zeitungen haben. Jetzt sage ich als Bürgermeister, will ich auch am besten bei Ihnen anrufen? Nein, wie kann ich mich, muss ich mich bewerben oder wie komme ich an Sie ran?
Nein, also wir haben ja natürlich viel noch in der Erprobung. Das ist jetzt noch nicht alles, wie dieses Spiel kann man runterladen. Das andere ist noch nicht alles käuflich zu erwerben. Aber wir sind bei vielen Sachen schon so weit oder kurz davor. Gerne einfach auf uns zukommen. Die Abkürzung oder im Original heißen wir Digital Resilience Exchange, aber wenn Sie auch meinen Namen mit TU Darmstadt googeln, dann kommen Sie auch irgendwie da drauf. Also überall ist alles verlinkt. Dann finden Sie mich und Sie finden uns und gerne Bescheid sagen. Wir sind gerne bereit, da Hilfestellung zu leisten.
Einfach mal eingeben bei ChatGPT oder Co. Professor Dr. Michel mit Akzent auf dem E. Knott von der TU Darmstadt. Jetzt genau. Noch ein Werbeblock mal für die Kommunen. Sie sagen es, Sie kommen durchaus viel rum. Sehen Sie Kommunen, dürfen Sie dann auch sehr gerne loben, die Dinge schon machen, wo Sie sagen, davon könnten andere jetzt aber mal ganz konkret lernen, kostet auch nicht die Welt.
Ja, also es gibt überall sehr gute Lösungen. Ich nenne vielleicht mal Graz. Graz hat, also österreichische Kommune, hat auch ganz pfiffig, die nehmen immer Busse als mobile Notrufsäulen im Blackout, also wo man hinkommen kann und Informationen bekommt, aber eben auch abgeben kann, da ist irgendwie, wir brauchen hier und hier Hilfe. Die fahren dann da einfach hin. Auch eine gute Idee, ja. Also Resilienz muss nicht kompliziert sein. Man muss nur das, was man hat, irgendwie clever nutzen, ne? Und immer einfach denken, schnell umsetzen und man hat einen hohen Nutzen. Oder was mich gerade beeindruckt hat, wir waren gerade auf einer Resilienzkonferenz in den Niederlanden und hatten die Gelegenheit, in der Nähe von dieser Konferenz eine Risk Factory zu besuchen. Da war ich sehr beeindruckt. Risk Factories gibt es überall in den Niederlanden, werden auch dauernd neue aufgestellt und die schleusen da ihre ganzen Kinder, aber auch die Rentner durch und machen die aufmerksam auf alle möglichen Risiken, eben auch Blackout, wie man sich da verhält, so dass man wirklich flächendeckend so eine Schulung hat. Das wird auch getragen von den Feuerwehren, aber eben auch von den Kommunen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und dann vielleicht noch, also wir haben sehr viel mit der Ukraine zu tun. Wir arbeiten eng zusammen. Und ich glaube, was die uns nochmal zeigen in den unterschiedlichsten Städten, ist eben nochmal auch, dass Resilienz von solchen Städten in Krisen und Katastrophen eine Frage von Haltung und Zusammenhalt ist. Ja, dass da wieder aufgebaut wird, dass man sich hilft, dass die Wirtschaft vor Ort bleibt. Und wenn es noch so schwierig ist und dass Bevölkerung und Städte dann trotz allem Beschuss und aller Zerstörung immer noch handlungsfähig bleiben und die Bevölkerung engagiert ist. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
Da war es wieder, das Wort Haltung. Das zieht sich durch diesen Podcast wie ein roter Faden in fast jedem Themenbereich. Das
ist aber muss so. Man schon deutlich sagen. Ja, aber es ist so, die Technik ist eine Sache. Dieses Zentrum, an dem wir arbeiten, wir haben von den Ingenieuren über die Informatiker bis zu den Sozialwissenschaftlern alles dabei. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil die Technik allein hilft uns, um Sachen umzusetzen. Aber sie muss eingebunden sein in eine Art Governance, also in eine Umsetzung vor Ort, in der Verwaltung, in den Kommunen und eben auch von der Bevölkerung akzeptiert sein und mitgenommen werden. Weil nur dieses Zusammen, und das ist dieser Whole-of-Society-Ansatz, ne? Ich glaube, nur das bringt uns ein Stück voran.
Ich habe also auf jeden Fall gelernt, es fehlt nicht an Technik, nicht an Geld, zumindest nicht in erster Linie, sondern vor allem an Klarheit, an Führung, an Koordination. Ja, und für Kommunen heißt das jetzt handeln, bitte nicht erst, wenn das Wasser steigt oder eben das Licht ausgeht. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Knott von der TU Darmstadt, für diese sehr konkreten Einblicke. Wenn die Krise kommt, wie gut sind Deutschlands Kommunen im Katastrophenschutz wirklich aufgestellt? Das war's mit dieser Folge, mit dieser Ausgabe des Podcasts. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, wie immer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Apple Music, wir sind bei Spotify. Wo immer Sie uns suchen, Sie finden uns gut. So, bleiben Sie informiert über alle Themen, die Kommunen wirklich bewegen. Wie immer, erster Mittwoch im Monat. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen alles Gute. Die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Heute ohne Rebecca Piron nochmal an dieser Stelle gute Besserung. Und für Sie bleiben Sie hören. Danke, Frau Dr. Knott, und tschüss.
Gerne, tschüss.